Ein Gotteskind zu sein in unseren heutigen Tagen ist nicht einfach. Eigentlich die Welt, in der wir leben, die gibt uns so gut wie keine Informationen mehr über diesen Bereich des Reiches Gottes oder über Gott selbst, über Jesus Christus. Alles das ist eigentlich längst am Boden und es gibt im öffentlichen Leben keine Orientierungspunkte mehr zu diesem Thema, obwohl wir alle Betroffene sind. Und das war auch zur Zeit Jesu so, dass die Menschen Schwierigkeiten damit hatten, als Jesus auf diese Erde kam, Wunder tat und den Menschen gesagt hat, wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er gestorben ist. Das ist mit dem Verstand nicht zu erfassen und das kriegen wir nicht in den Kopf. Und wir tun uns sehr schwer, das zu realisieren oder zu leben. Und wir suchen, und Jesus selber auch, suchte Bilder, den Menschen deutlich zu machen, was er denn damit meint und was denn da so wirklich passiert. Und wir sind angehalten, das zu tun, was Jesus tat, Bilder zu suchen, Möglichkeiten zu suchen, den Menschen zu erklären, wie denn diese Zusammenhänge sind, dass man das ewige Leben bekommt. Viele sagen, das geht gar nicht. Gott sagt, es geht doch. Einer, der ernsthaft auf der Suche war nach diesem ewigen Leben, nach der Nähe Gottes, war der Pharisäer Nikodemus zu Jesu Zeiten. Und dieser Pharisäer war ein besonderer Pharisäer, denn er suchte von Herzen die Nähe Gottes. Und er suchte von Herzen tatsächlich den Zugang ins Reich Gottes, im Gegensatz zu den vielen seiner Berufskollegen, der Pharisäer, die von ihren Herzen aus suchten, Jesus zu töten. Also er war schon als Besonderes in dieser Gruppe. Und bei einem sehr ernsthaften Zwiegespräch des Pharisäers mit Jesus Christus fragt der Nikodemus Jesus, wie komme ich denn zu diesem ewigen Leben? Wie komme ich denn in das Reich Gottes? Und Jesus sagt, du musst von Neuem geboren werden. Jesus sagt, du musst von Neuem geboren werden. Das heißt, Jesus sagt nicht, du musst wiedergeboren werden. Die Wiedergeburt kommt bei uns heute, in den heutigen Tagen, ganz schnell auf eine andere Schiene, auf die besonders im asiatischen Raum verbreiteten Religionen, die auch die Wiedergeburt kennen, wo die Seelenwanderung, die Inkarnation von der Seele, die den Menschen beim Sterben verlässt, von Lebewesen zu Lebewesen wandert. Das ist damit überhaupt nicht gemeint. Jesus spricht von etwas ganz Neuem, das in den Menschen hineinkommt, auf den Menschen speziell bezogen ist, also nicht übertragbar ist und das auf den Menschen angepasst ist und das eine enge Verzahnung mit dem Menschen beinhaltet. Von Neugeburt ist die Rede, nicht von Wiedergeburt, um das nicht zu verwechseln. Der Pharisäer sagt, wenn ich von Neuem geboren werden muss, ich kann doch nicht in den Leib meiner Mutter zurückkehren. Natürlich geht das nicht. Jesus sagt, du musst von Neuem geboren werden aus Wasser und Geist. Und jetzt haben wir ganz große Probleme. Wasser und Geist, und wenn man die biblischen Zusammenhänge sieht, ist mit dem Geist, der Geist Gottes gemeint, und mit Wasser Jesus Christus. Und Jesus Christus ist das Wasser des Lebens. Jesus Christus ist der Schlüssel, der einzige Schlüssel. Er bezeichnet sich, da ja er noch nicht gestorben war und nicht auferstanden war, in diesem Zwiegespräch als Wasser. Also, um zu Gott zu kommen, um in dieses Reich Gottes zu gelangen, braucht man Jesus Christus und die Kraft Gottes. Jetzt haben wir grundsätzlich ein Problem, weil das sind Dinge, die keine Materie haben, die wir nicht greifen können, die wir wissenschaftlich nicht analysieren können, die aber trotzdem existent sind. Wir sagen, und das ist dieses Bild, werden wir gebrauchen müssen, um halbwegs in diese Ebene hineinzukommen. Wir brauchen die Beschreibung, die genaue Beschreibung des Typus Mensch. Der Mensch selber ist wie Gott eine Trinität, eine Dreifacheinheit. Der lebendige, der einzige lebendige Gott ist Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Drei Dinge in einem untrennbar miteinander verbunden und doch drei. Und so hat er auch den Menschen geschaffen als Trinität. Der Mensch hat Körper, Geist und Seele, wobei Geist und Seele wir schlecht erklären können. aber sie sind die wesentlichen Bestandteile unserer menschlichen Existenz. Und jetzt brauchen wir Bilder, um das unter die Füße zu kriegen. Auch bei Menschen ist das so, dass diese Dreifachbeschreibung nicht trennbar ist. Das ist ein Punkt, den wir gleich am Ende nochmal aufgreifen müssen, nämlich zu dem biblischen Text, den wir im Korintherbrief finden. Da schreibt Paulus an die Korinther in 1. Korinther 6, Vers 19, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, in euch ist, den ihr von Gott habt und dass er nicht euch selbst gehört? Jetzt brauchen wir ein Bild. Wir nehmen ein Bild, das sicherlich hakt, aber das uns ein Stück weit Einblick verschafft. Da ist eine Familie in der 9., 10. Generation, die wohnt auf einer großen Waldlichtung mitten in einem Naturschutzgebiet, in einem riesigen alten Haus. Dieses Haus hat immer schon da gestanden, seit dem 17. Jahrhundert, und sie leben schon lange da drin. Deswegen später ist dann ein Naturschutzgebiet daraus geworden und sie haben einen sogenannten Bestandsschutz und leben in diesem Haus, wie gesagt, in der 9., 10. Generation. Dieses Haus ist aber uralt. Ein großes, schönes Haus, steht unter Denkmalschutz und steht in einem Naturschutzgebiet. Das Problem ist, dieses Haus wird jetzt baufällig, sodass man diese Familie nicht mehr lange drin wohnen kann. Jetzt darf man, wie wir alle wissen, Naturschutzgebiet, Denkmalschutz, so gut wie nichts verändern. Lange Rede, kurzer Sinn, der Hausherr geht zu einem Ingenieurbüro und trägt sein Problem vor. Dieses Ingenieurbüro kommt, macht Untersuchungen, Messungen und stellt erste Pläne auf und sagt nach geraumer Zeit, das Problem kriegen wir selber nicht in den Griff. Das ist zu vielschichtig, da kommen wir nicht dran. Aber wir kennen einen in der nahegelegenen Großstadt, einen alten Architekten, der auf so etwas spezialisiert ist. Und diesen Architekten, dem müssten wir hinzuziehen. Wir wollen gucken, ob wir ihn gewinnen können. Und tatsächlich, sie schreiben ihn an und er kommt auch und er kommt selber und macht eine sehr umfangreiche Analyse in dem Haus, er misst alles aus und er guckt sich das an. Und 4 Wochen später meldet er sich, er sagt, ja, ich habe einen Plan, es geht. Aber es wird teuer und es wird kompliziert. Aber wenn ihr möchtet, machen wir das gemeinsam. Das wird besprochen, der Finanzplan wird aufgestellt und alles wird eingeleitet. Und das Ingenieurbüro beauftragt die erste Spezialfirma. Diese Spezialfirma geht hin und gießt um das Haus außen herum provisorische Fundamente. Dann geht man hin, anschließend viele schwere Eisenträger werden unter die Kellerdecke eingezogen und auf die neuen provisorischen Fundamente aufgelegt. Damit steht das Haus provisorisch auf einem neuen Stahlträgerfundament. Anschließend geht man hin und koffert den gesamten Keller aus. Der Keller ist so marode und feucht, ist nicht mehr reparabel. Bei diesem Gedankengang, den ich jetzt immer weiter aufrolle, sollten wir vielleicht im Hinterkopf haben, wir gucken jetzt mal, ob wir gemeinsam so ein bisschen an die Sache drankommen über diese Dreifachbeschreibung, dass der Keller die Seele ist, der Wohnbereich ist der Geist und der Dachboden, die äußere Haut ist der Leib. Also geht man hin und koffert das aus und reißt den gesamten Keller raus, komplett. Es wird völlig weggerissen, es bleibt nichts mehr über. Dann geht diese Firma hin und gießt aus Stahlbeton einen massiven, neuen, stabilen, dauerhaften Keller. Mit einem Fundament, mit neuen Fundamenten, mit Eisenträgern. Und dieser Keller ist bombensicher und wird neu gebaut und ist ein völlig neues Teil. Der Keller ist fertig, ungefähr nach einem halben Jahr Bauzeit ist dieser Keller fertig und die Eisenträger können wieder entfernt werden, die provisorischen Fundamente werden weggerissen, die Erde wird wieder aufgefüllt, der Garten wird ringsum wieder hergestellt und das Haus hat eine völlig neue Seele, einen völlig neuen Keller, den aber keiner sieht von außen. Das Haus von außen ist völlig unverändert nach einem halben Jahr. Aber es steht auf einem völlig neuen Grund, für jedermann aber nicht einsehbar. Der Hausherr jubelt. Er hat ein völlig neues Fundament, einen völlig neuen Untergrund. der jetzt tragfähig ist und lange, sehr lange hält. Der zweite Bauabschnitt beginnt mit der nächsten Spezialfirma, gleiches System. Auch da wird wieder die Zimmerdecke mit Stahlträgern abgefangen. Es wird alles rausgerissen aus dem Wohnbereich, alles. Alle Leitungen, alle Elektrik, alle Räume, alle Wände, alle Türen, alles kommt raus. Es bleiben nur die Außenwände stehen mit den alten Fenstern. Dann geht man hin und baut in dem Haus an die Außenwände innen drin neue Außenwände auf, um diese Statik wiederherzustellen, ohne die Außenwände zu berühren. Eine Spezialfirma geht hin und baut neue Fenster ein. Die alten werden rausgerissen, da aber im Denkmalschutz nichts verändert werden darf, werden moderne, neue Fenster genommen, in dem alten Stil und eingesetzt. Es werden neue Wände eingezogen, es werden sanitäre Räume eingerichtet, aufs Modernste. Das Ding wird von innen richtig schick, und zwar nagelneu. Nicht mehr wiederzuerkennen, alles ist anders, alles ist neu, von außen nicht erkennbar. Auch da verschwinden wieder die provisorischen Eisenträger, weil eine neue, eingegossene Decke die Statik wiederherstellt. Ein neuer Geist, von außen nicht erkennbar, aber ein völlig neues Wesen, das Haus von innen. Das dritte ist, dass das Äußere, der Leib, der Dachboden, müssen einige Balken getauscht werden. Der ist eigentlich damals sehr stabil gebaut worden. Vieles kann bleiben. Es werden neue Pfannen aufgesetzt, die aber auch genau original dem Stil entspricht, wie es vorher war. Die Außenwand wird in den Farben wieder angeglichen, wie es mal vor 200 Jahren war. Und es steht ein Haus, wie es immer war. Es ist von außen völlig unverändert, aber es ist ein nagelneuer, stabiler, gewaltiger Bau. Die Finanzierung steht und sie leben. Diese Familie lebt seit vielen Jahren in diesem Haus neu und sind richtig stolz. Es kommt ein Wanderer vorbei. Der Wanderer bleibt stehen und guckt. Der Hausherr, lauer Sommerabend, der Hausherr sitzt vor seinem schönen Haus auf der Bank, Flasche Bier in der Hand und genießt den Sommerabend. Kommt ein Wanderer vorbei, guckt, stutzt, bleibt stehen. Er geht zu dem Hausherrn und sagt: Ich bin total überrascht. Ich bin vor 20 Jahren schon mal hier lang gewandert und da sah das Haus genauso aus. Und jetzt bin ich wieder hier und ich habe gedacht, damals war das schon schief. Ich denke, das wäre jetzt zusammengefallen, da wird nichts mehr stehen. Aber es ist völlig unverändert, es steht immer noch so da. Eigentlich unfassbar. Was haben Sie da gemacht? Und Sie kommen ins Gespräch und der Hausherr macht eine Führung. Der Wanderer geht durch das Haus und die zwei unterhalten sich und der Wanderer verabschiedet sich und sagt: Unfassbar. Sowas habe ich noch nie gesehen, dass sowas überhaupt geht. Es ist total beeindruckend. Kann ich denn das meinen Mitmenschen sagen, dass sowas möglich ist, dass es da einen Menschen gibt, einen Spezialisten, einen Architekten, der das plant und mit Spezialfirmen sowas durchführt? Ja, sagt er, erzähl das weiter. Das kann man jedem nur empfehlen. Es ist der alte Geist in dem Haus und der neue Geist ist durch den neuen Geist ersetzt worden. Und es ist alles neu, völlig neu und es ist von außen nicht erkennbar. Der Mensch, der zum wirklichen Glauben an Jesus Christus kommt und den Geist Gottes in sich trägt, steht den anderen Morgen vor dem Spiegel und ist der gleiche. Aber nur in seinem Spiegelbild. Er ist innen ein völlig neues Wesen geworden. Eine Woche später sitzt der Hausherr wieder auf der Bank, Flasche Bier, Sommerabend, wunderschön, kommt wieder ein Wanderer vorbei, gleiche Situation. Der Wanderer kommt, oh, sagt er, habe ich noch nie so gesehen. Also ich bin vor 20 Jahren hier lang und das Ding, ich habe auch gedacht, das steht gar nicht mehr. Da sah es schon aus, das fällt ja gleich zusammen. Auch er geht mit dem Hausherrn durch das Haus und sagt: Ja, toll gemacht. Irgendwie seltsam und verschwindet wieder. 6 Wochen später kommt ein Schreiben aus dem Gericht der nahegelegenen Großstadt. Und da drin steht eine fette Anzeige. Aber so richtig fett. Offensichtlich war dieser zweite Wanderer eine ganz linke Bazille. Die Anzeige besteht darin, das war ein Fachmann, der gesagt hat, das, was sie da gemacht haben, ist statisch nicht in Ordnung. Die müssen da sofort ausziehen. Das muss alles zurückgebaut werden. Alles, was da in dem Haus passiert ist, ist krumm und schief und das entspricht auch nicht mehr dem Denkmalschutz. Das Ding muss wieder zurückgebaut werden und er hat eine Anzeige gestellt, die es in sich trägt. Der Hausherr ist völlig durch, geht mit diesem Schreiben an ein Rechtsanwaltbüro in dieser Großstadt und sie gucken sich das an. Die sagen, den Typen kennen wir, das ist gefährlich. Wir müssen jetzt sehr aufpassen, wir müssen sehen, ob wir das wirklich wieder hinkriegen. Dieses Anwaltsbüro hat einen Gerichtstermin, die vereinbaren einen Gerichtstermin, die Sache besprochen. Anschließend das Ergebnis ist, die Sache ist unklarer wie vorher, die Verunsicherung ist groß und sie stellen alle fest, jetzt haben wir ein ernsthaftes Problem. Es geht uns so richtig ans Leder. Dann sagt der Hausherr, ich habe doch damals den Architekten gehabt, der das alles geplant hat. Der hat die Pläne, der hat die statische Berechnung, der hat alles. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Sie machen sich gemeinsam auf die Suche und finden ihn in einem Seniorenheim. Körperlich sehr alt geworden, körperlich angeschlagen, aber geistig total fit. Sie bringen ihm das Ding, die Angelegenheit vor und er sagt, kann nicht wahr sein. Sagt er, ich schalte mich ein. Ich war mal Gutachter an einem Gericht für solche Bauten und ich habe noch die Konzession dazu. Ich werde euch helfen. Er geht in das Haus, überprüft nochmal alles und es gibt einen Gerichtstermin. Und dieser Architekt legt schriftlich im Wort vor genau das, was er geschrieben hat, die Anträge und die Genehmigungen, die erteilt worden sind, und bringt auch die statische Berechnung und bringt Analysen und Messdaten vor das Gericht, sodass sehr eindeutig ist, alles absolut korrekt. Einige Wochen später gibt es dann eine Gerichtsverhandlung und tatsächlich alles dreht sich und ist so, aufgrund dieser Aussagen des Architekten wird dieser zweite Wanderer offengelegt und festgestellt, das ist eine ganz fiese Bazille. Der hat das an mehreren Stellen schon gemacht und die Sache wird umgedreht und er bekommt eine mehrjährige Haftstrafe. Das ist so unser Leben. Das Prinzip ist so. Wir sind Körper, Geist und Seele und es wird tatsächlich bei dem Glauben an Jesus Christus eine neue Seele, die alte ist kaputt. Seit dem Sündenfall trägt diese alte Seele den Tod in sich. Und diese alte Seele muss raus, sie kann nicht repariert werden. Das alte Ego muss weg, das hat keinen Wert mehr und ist auch nicht reparabel. Es wird das steinerne Herz wird herausgenommen, wenn wir es zulassen. Und die Kraft Gottes sorgt dafür, dass der Wohnung in uns, Christus Wohnung in uns hat und der Geist Gottes bringt in uns hinein ein Leben, das Ewigkeitswert hat und den Tod nicht kennt. Das Sterben schon. Das Problem ist, das tut Gott mit uns Menschen zu Lebzeiten und wir müssen eigentlich auch unser Äußeres abgeben und völlig neu werden. Aber für eine gewisse Zeit werden wir auch, für eine gewisse Zeit, solange wir auf dieser Erde sind, ist das alles in der alten Hülle. Das heißt, der Leib bleibt erstmal so sichtbar, wie wir ihn kennen, mit dem neuen Leben, das er in sich trägt. Und das ist genau die Situation, in der Paulus das hier beschreibt. Was ist da in Korinth passiert, dass Paulus so etwas schreibt? Wir gehen ein bisschen weiter zurück in die griechische, hellenistische Geschichte hinein, die erste Demokratie der Welt. Diese sehr hochgebildeten Griechen sind hingegangen, besonders die antiken Philosophen haben damals schon gesagt, der Mensch ist mehr als das, was wir sehen. Der Mensch hat Körper und Seele und einen Geist und wir müssen das gemeinsam betrachten. Diese Philosophen sind hingegangen und haben gesagt, du musst etwas für seine Seele tun. Die haben eine Götterwelt aufgebaut. Und in dieser Götterwelt kann man mit bestimmten Riten seine Seele so weit vorbereiten, dass sie in der Ewigkeit einen bestimmten Platz bekommen. Der Leib wird sterben und zu Staub zerfallen. Das wussten die alten Griechen auch schon. Dann ist diese Lebensart, die sich daraus entwickelt hat, aus dieser Denkweise, besonders im Griechischen, hat sich dann weit verbreitet. Dieser Götterkult wurde extrem weiter betrieben. Aber es hat sich dann tatsächlich eine Trennung entwickelt in der gesellschaftlichen Vorstellung. dass gesagt wurde, dass viele Gruppen da waren, wenn das so ist, dass ich meine Seele vorbereiten kann auf das Jenseits mit bestimmten Riten und religiösen Handlungen und mein Leib sowieso zu Staub zerfällt und keinen Wert hat, dann kann ich mit dem Leib ja machen, was ich will. Denn ich kann ja auch dann wieder auf der Erde, das, was ich mit dem Leib auf der Erde tut, das zerfällt. Das führte dazu, in vielen Bereichen zu massiven sexuellen Ausschreitungen. Und das war nicht unüblich und das war nicht so gerne gesehen, aber es war weit verbreitet. Ein Bild, das wir aus dieser Zeit kennen, sind die sogenannten Tempelhuren, die, um Götter zu befriedigen, sich selber hingaben. Und das war relativ nüchtern und auch so gesehen, dass eben das so. Und diese Lebensart, diese Sicht zog ein in die große Hafenstadt Korinth in ihrer großen multikulturellen Gesellschaft. Das war eine Lebensart, die kommt mir entgegen, die kann ich gut pflegen. Und diese Lebensart, wirklich das zu trennen, dass man sagt, ich werde etwas für meine Seele tun, was ganz wichtig ist für meine Ewigkeit und für den Leib, das sind Dinge, die zerfallen sowieso. Diese Sicht und diese Lebensart zog auch in die Gemeinde in Korinth ein. Und jetzt steht Paulus auf der Matte und sagt, was ihr da tut, ist völlig gegen Gottes Geist und gegen Gottes Willen. Der Mensch, der in euch wohnt durch Jesus Christus, der euch ein neues Leben gibt, der euch eine neue Seele gibt, ist etwas völlig anderes als eure Götterkultur oder das, was ihr sonst euch in euren Gedanken vorstellt oder die Philosophen euch in ihren Gedankengerüsten der Menschheit weise machen möchte. Ihr habt neues Leben, den einzigen lebendigen Gott in euch. Nicht irgendeine Vorstellung über eine Götterwelt. Es ist tatsächlich so. Es ist eine Realität in euch, die Realität ist und nicht nur gedacht ist. Sie ist Wirklichkeit. Das Leben, das neue Leben in dem Menschen ist Wirklichkeit. Sie ist tatsächlich da, sie ist nicht nur eine Vorstellung. Und sie wohnt in einem sterblichen Körper, in einem sterblichen Leib. Ja, das bleibt. Auch wir werden sterben und zu Staub zerfallen, unsere äußere Hülle. Aber Paulus sagt, dass diese neue Lebensart durch Jesus Christus und durch die Kraft Gottes betrifft den ganzen Menschen. Das betrifft auch euren äußeren Leib als Mensch auf dieser Erde. Und wir werden diese Dinge nicht trennen können. Das gehört alles zusammen. Und wir werden eine Lebensart entwickeln müssen, wo das auch zusammenpasst. Und da sind sexuelle Ausschweifungen, haben da überhaupt keinen Raum mehr. Das gehört zusammen. Und es ist eine Lebensart. Alles, das ganze Leben wird davon bestimmt und umschrieben, von diesem neuen Leben in Jesus Christus. Paulus sagt, die Trennung zwischen dem Körper, der zu Staub zerfällt, und dem neuen Leben, der dann das neue Leben nach dem Sterben des Menschen in die Vorhöfe des Tempels Gottes im Himmel einzieht, diesen Schnittpunkt, wo diese Trennung tatsächlich erfolgt, da habt ihr keinen Einfluss drauf. Das macht Gott mit euch. Wann ihr euer menschliches Leben aushaucht, bestimmt er. Und Christus nimmt euch an die Hand und führt euch dann, wenn ihr diesen alten Leib abgegeben habt, durch das Tal des Todes in die himmlische Welt. Glauben wir das? Paulus sagt, das ist ein Prozess. Bleibt immer am Ball, wie der Hausherr mit diesem Haus in der Waldlichtung. Kümmert euch ständig darum und forscht danach. Wer danach lässt, wenn dieser Hausherr bei dieser ungerechtfertigten Anzeige des zweiten Wanderers aufgegeben hätte, wäre alles wieder zusammengebrochen. Er hat sich wieder besonnen auf den, der das alles gewirkt hat, auf den Architekten. Und den brauchen wir immer wieder. Da kann uns oft kein anderer mehr helfen. Wir brauchen immer wieder die Hilfe dieses Architekten, der uns neu gebaut hat. Und wir sind immer wieder darauf angewiesen. Aber es lohnt sich. Es ist schwer und es ist anstrengend. Und viele sagen, das ist mir zu anstrengend, ich mache lieber was anderes. Wir haben nicht im Hinterkopf, es geht hier um Leben und Tod. Es geht hier um das ewige Leben und um den ewigen Tod. Eine Realität, eine Wirklichkeit, die unsere Welt völlig verdrängt hat. Dem Menschen ist es gesetzt, einmal zu sterben, das wissen viele. Danach aber das Gericht, das weiß fast keiner. Weil es verdrängt wird. Aber eine Wirklichkeit, die Wirklichkeit ist und verdrängt wird, wird noch viel schlimmer. Nämlich dann, wenn der Punkt erreicht wird und ich diese Wirklichkeit immer abgelehnt habe, dann ist es zu spät. Wir sollten dieses Bild nehmen und es lohnt sich, auch wenn es anstrengend ist und wenn Zerwürfnisse kommen und wenn man manchmal wirklich selber am Boden liegt, dass man diesen Kampf kämpft, den Paulus sagt, ich kämpfe diesen Kampf, damit ich diese Siegeskrone behalte und diese Siegeskrone bekomme. Paulus geht so weit und sagt, ich lebe nicht mehr, ich lebe nicht mehr in mir. Christus lebt in mir. Das will ich. Ich will auch nicht mehr mich selber leben. Das hat keinen Wert, das bringt nichts. Ich möchte Christus leben, weil das bringt Leben, und zwar Leben in alle Ewigkeit. Besinne ich mich wieder auf mich selber, dann wird es ein Leben sein, das im Tod endet, im ewigen Tod. So können wir vielleicht an dem Bild von der Restaurierung des Hauses. Es ist ein völliger Neubau. Können wir vielleicht mit dem Bild des völligen Neubaus, das wir für uns persönlich anziehen und für uns persönlich Wirklichkeit werden lassen, aber das ist mühselig, sage ich euch. Ich habe lange dafür gebraucht, um dahin zu kommen, aber es lohnt sich, weil alle Wege, die ich probiert habe auf andere, sind immer wieder in eine Sackgasse geendet. Aber dieser Weg führt tatsächlich weiter. Und es lohnt sich, weil es was bringt. Es bringt das Leben. Es bringt den Frieden Gottes in uns, wo sich jeder Mensch nachsehnt. Deswegen sollten wir unser Haus restaurieren. Neu bauen lassen. Wir können das nicht selber. Unser Ego, das da in uns wohnt, ist mächtig und stark. Und wir werden dieses Ego nicht besiegen. Keiner von uns. Aber wir können das Ego ein Stück weit loslassen und den holen, der es besiegen kann. Der alte Prophet Hesekiel sagt, ich werde das steinerne Herz aus euch herausnehmen und das fleischerne hineinsetzen. Alles Bildersprache, aber wer nimmt denn dieses steinerne Herz heraus und sagt, Christus, Christus alleine, er ist der Schlüssel, er ist die Person, die das tut. Durch seinen Tod und seine Auferstehungskraft hat er etwas völlig Neues geschaffen und die ist wirksam bis heute. Wir müssen uns dran setzen und darauf verlassen. Amen.